Hand aufs Herz, für wen von euch gehören Missionieren und Spaß untrennbar zusammen? Einfach mal melden, ganz mutig. Mutig, habe ich gesagt, Wolli. So. Okay, krass, du bist offensichtlich der Einzige. Vielleicht liegt das an unseren Vorstellungen, die wir bei dem Wort Mission, Missionieren haben, bei den Bildern, wie Gitte eben gesagt hat, oder bei den Filmen, die in unserem Kopf abgehen. Und ich glaube, niemand wird gerne missioniert. Egal in welchem Bereich, muss jetzt gar nicht religiös sein. Zum Beispiel, wenn Leute irgendwo im Urlaub waren und total begeistert sind. Ja, und dann gehe ich zu Wolli und ich sage, Wolli, Schwarzwald, was? Was, noch nie im Schwarzwald? Da musst du mal hin. Gerade du solltest mal in Schwarzwald, Wolli. Das ist der Hammer. Wir waren da jetzt 37 Mal. Es wird nicht schlimmer. Wolli, wenn du irgendwas erwischen kannst in Richtung Schwarzwald, mach das auf jeden Fall. Ich schicke dir morgen mal ein paar E-Mails mit Links. Also Wolli, den Schwarzwald solltest du dir nicht entgehen lassen. Was, noch nie im Schwarzwald, Wolli? Ja, du kannst alles machen im Schwarzwald. Ich glaube, es ist eine Gratwanderung zwischen Begeisterung und irgendwie Mitteilungsbedürfnis und penetrantem immer wieder auffordern. Wolli, hast du dich schon angemeldet, Schwarzwald? Ich habe dir da neulich was geschickt. Und ich glaube, das ist das, was wir vermutlich alle irgendwie kennen oder beim Wort Missionieren im christlichen Bereich fallen uns vermutlich als erstes irgendwelche, ich sage jetzt mal, fanatischen Glaubensgeschwister ein. Zum Beispiel, bei mir ist das gleich der Typ in Hamburg in der Spitaler Straße, der auf seiner Kiste steht und die Leute anbrüllt und von der Hölle erzählt ist, übertrieben, mit der Hölle droht, wo ich merke, das möchte ich gar nicht. Und ja, vielleicht kommen Menschen dadurch zum Glauben, aber das hat für mich nichts mit Spaß zu tun. Der wirkt nicht so, als hätte er Spaß oder Freude. Oder vielleicht, ich habe mir sagen lassen, so in unserer Gödensdorfer Vergangenheit gab es durchaus auch mal die Aufforderung zu missionieren, vielleicht Traktate zu verteilen. Ich weiß nicht, ob ihr von Haustür zu Haustür gehen solltet, so im Style der Zeugen Jehovas. Klopf, klopf, klopf. Wir möchten mit ihnen über Gott reden. Und es ist uns egal, ob sie das wollen. Also das habe ich jetzt, das sagen die natürlich nicht. Also da kommt wenig Freude und Spaß rüber, sondern eher Druck und du musst. Und wir haben ja den Missionsbefehl. Gib doch den Missionsbefehl, geht in die Welt und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Ich sage lieber Missionsauftrag, ehrlich gesagt, weil es ist ein Auftrag, den Jesus uns gibt. Und Befehl, beim Wort Befehl ist auch schon wieder fragwürdig, ja, wie viel Freude, wie viel Spaß, wie viel Erfüllung kommt denn dadurch? Ja, nee, ist egal, das ist ein Befehl und den gebe ich dir jetzt. Und ich befürchte, dass wir, wenn wir so über Mission, Missionieren denken, dass wir eigentlich das vergessen, was dahinter steckt. Dass wir sozusagen Gottes Vision, die dahinter steckt, vergessen. Die Vision, dass er mit seiner Liebe alle Menschen erreichen möchte. Die Vision, dass er durch Jesus sein Innerstes uns offenbart hat und dass wir als Gemeinschaft, Gemeinde, als Kirche, als Leib Christi dieses Innerste, diese Liebe Gottes in die Welt tragen dürfen und einladen dürfen, Teil dieses Leibes Christi, Teil der Liebe Gottes zu werden. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal erlebt habt, dass Menschen, die nichts mit dem Glauben zu tun haben, plötzlich Gott kennenlernen, ihr Herz Jesus geben, so nenne ich es mal ganz fromm, Teil der Gemeinschaft werden, die plötzlich befreit sind, die erfüllt sind, die Gott erlebt haben. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mitgekriegt habt, was für einen Spaß das macht, das mitzuerleben. Was für eine Freude das bringt, wenn Menschen zu Gott finden. Spaß klingt vielleicht für uns auch erstmal so ein bisschen oberflächlich. Ja, darum sagen wir auch Heidenspaß. Die Nichtgläubigen oder Andersgläubigen, die haben ja nur so oberflächlichen Spaß. Wir Christen, wir haben Freude. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir beim Missionsauftrag nicht den Befehl sehen, nicht sagen, ja, ich muss das aber, sondern dass wir die Liebe Gottes sehen. Und dass wir diese Liebe Gottes weitergeben wollen, vielleicht sogar. Und vielleicht ist es hilfreich zu überlegen, was für Menschen, die mir begegnet sind, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise missionarisch waren, was für Menschen waren denn positiv missionarisch? Ein kleines Beispiel von einer Silvesterfreizeit, die wir hatten mit Jugendlichen. Da war eine Jugendliche dabei. Es war noch zu Zeiten, wo vegan eigentlich noch gar nicht vorkam und vegetarisch schwierig war für Menschen, die sich vegetarisch ernährten, weil man musste sich noch viele blöde Witze anhören und die Gesellschaft war noch nicht so weit, darüber nachzudenken, was ist denn vielleicht das Positive dahinter. Und wir hatten eine Silvesterfreizeit, kleine Gruppe, und eine Jugendliche war Vegetarierin und sie hat ganz tapfer alle blöden Witze, die wir anderen so gemacht haben, ertragen. Und sie hat trotzdem selbstbewusst ihren Vegetarismus, sagt man Vegetarismus, also ihre Essform gelebt und hat nicht gesagt, ja, aber nicht und gib mir mal nur den Käse, weil ich esse keine Wurst oder so, sondern war da sehr selbstbewusst, hat aber nicht die ganze Zeit erzählt, und ich bin ja vegetarisch und ihr solltet auch alle vegetarisch leben. Und dadurch war es interessant, sie zu fragen, warum bist du denn eigentlich Vegetarierin? Und alle Fragen, die ich so hatte, konnte ich stellen, ist das nicht anstrengend und so weiter und so fort und was man da dann so an Fragen hat. Und das zweite Großartige und Faszinierende war, dass sie eben in der Lage war, darüber Auskunft zu geben, sehr klar und direkt. Und nicht, ja, weiß ich eigentlich auch nicht, also ja, ich glaube, es könnte, vielleicht, ja, mache ich halt so. Und dieses überzeugt Leben und auch in der Lage sein, zu sagen, warum, wenn Fragen kommen, das hat mich tatsächlich dazu bewegt, darüber nachzudenken, was denn positiv daran sein könnte. Ich bin kein Vegetarier geworden, aber trotzdem war das eine tolle Begegnung. Und ich glaube, dass wir für unseren Glauben da eine ganze Menge mitnehmen können. Und wenn ihr auch alles andere vergesst, was ich noch so sage, wenn ihr diese Geschichte mitnehmt, überzeugt, selbstbewusst leben und in der Lage sein, Auskunft zu geben über das, was ich da lebe, dann ist schon viel gewonnen. Ich glaube, dass das durchaus im Sinne Jesu ist, wenn wir so mit unserem Glauben umgehen. Und wir haben einen Bibeltext, den Gitte uns jetzt vorlesen wird, der das vielleicht auch deutlich macht.
Ihr seid das Salz der Erde. Aber wenn das Salz nicht mehr salzt, wie kann es wieder salzig werden? Es ist nutzlos, also wird es weggeworfen und von den Menschen zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Es zündet ja auch niemand eine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Tontopf. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen.
Das sagt Jesus zu seinen Jüngern, das sagt Jesus zu uns heute. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das. Ihr sollt das nicht sein, ihr seid das. Da könnt ihr gar nichts dagegen machen. Wer als Christ lebt, wer mit Jesus unterwegs ist, ist Salz und Licht. Und jetzt kann man natürlich mal fragen, was meint Jesus damit? Was für Eigenschaften haben Salz und Licht? Und ich weiß nicht, wer von euch sich am Eingang eine Salzstange oder zwei oder drei gegönnt hat. Wenn ihr ein paar Salzstangen genossen habt, vielleicht merkt ihr jetzt gerade so, oh, ich könnte jetzt eigentlich gut was zu trinken gebrauchen. Denn Salz macht durstig. Nicht umsonst steht in Kneipen manchmal so eine Salzstangenpackung, nein, eine Packung nicht, aber Salzstangen und Nüsschen auf den Tischen, damit man schön was wegmümmelt und merkt, oh, jetzt bräuchte ich irgendwie doch noch ein Getränk und noch eins und noch eins. Salz macht durstig. Wenn wir Salz, das Salz der Erde sind, dann darf unser Leben durstig machen. Dann sollen durch unser Leben Menschen sich fragen, was ist denn eigentlich mit denen los? Das Leben, das, was die leben, diese Christen, das ist irgendwie besonders. Die leben ihren Glauben und eigentlich habe ich ja auch eine Sehnsucht. Es wäre ja schon schön, wenn es da etwas gäbe, was größer ist als wir selbst und was irgendwie liebevoll ist. Und wenn wir Salz sind, dann werden Menschen neugierig auf Gott, fragen vielleicht nach, kommen vielleicht mal in unsere Gemeinschaft und gucken sich so einen Gottesdienst an. Wir sind Salz der Erde, weil wir durstig machen. Salz macht aber nicht nur durstig, sondern das Erste, was einem einfällt, warum benutzen wir Salz? Weil es würzt. Wenn wir Salz der Erde sind, dann bringen wir Würze auf die Erde, in die Erde. Jetzt könnt ihr mal kurz überlegen, wo ihr wie würzig seid. Ich glaube, es ist total gut, wenn wir als Salz der Erde da würzen, wo Würze fehlt. Dass wir da liebevoll sind, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, wo Liebe fehlt. Dass wir da Akzeptanz leben, wo Intoleranz herrscht. Dass wir da Menschen helfen, die sonst keine Hilfe bekommen. Unser Glaube kann die Welt würzen. Und noch eine Eigenschaft von Salz ist mir so eingefallen, Salz schützt vor Verfall. Pökeln ist, macht man heute, glaube ich, nicht mehr so häufig, aber Salz konserviert. Und jetzt denkt ihr vielleicht, naja, genau, wir konservieren die Werte, deswegen sind wir auch die Konservativen. Ich habe das ein bisschen anders interpretiert. Wenn wir als Christen vor Verfall schützen, dann genau deswegen, weil wir zu den Menschen hingehen, die niemanden haben. Weil wir da Gottes Liebe leben und hinbringen, spürbar, erlebbar machen, wo sonst alles verfällt und in sich zusammenfällt. Wir sind das Salz der Erde. Spannend fand ich an diesem Text, dass Jesus sagt, wenn das Salz nicht mehr salzt, womit macht man es dann wieder salzig? Und ich bin kein Biologe, kein Physiker, kein Chemiker, aber nach meinem Verständnis ist die Grundeigenschaft von Salz, dass es salzig ist. Und ich habe noch nie Salz gesehen, das nicht salzig ist. Also kann Salz ja eigentlich nicht salzig sein. Aber Jesus war nicht doof. Wenn der so etwas sagt, dann will er was deutlich machen. Und ich habe gedacht, oh Felix, du bist ja auch nicht ganz doof. Wann ist Salz denn eigentlich nicht salzig? Und ich habe mal Salz mitgebracht, so ein bisschen. Zum Glück hat Anja noch Salz hier irgendwo im Haus gefunden. Ich habe nämlich das vergessen zu Hause. Und sonst hätte ich euch angelogen und hätte Zucker genommen. Aber zum Glück ist das hier echtes Salz. Und wenn man dieses Salz in eine Suppe tun würde, dann würde man schon was schmecken. Aber wenn ich jetzt mal ein Salzkorn nehme, Es ist schon schwierig, eins zu nehmen, das ist zum Glück ein bisschen grober. Ein Salzkorn, das schmeiße ich jetzt in eine Suppe. Lecker? Also wenn ich das so nehme, ja, das ist salzig, aber ein so ein Korn in der Suppe, völlig zwecklos. Kannst du vergessen. Ihr seid das Salz. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles bei euch, so hatte ich eine Übersetzung mitgebracht, als es um die Jahreslosung ging. Alles bei euch geschehe in Liebe. Ja, wir sind als Einzelpersonen, als Individuen aufgefordert, salzig zu sein. Aber unsere Würze kriegen wir aus der Gemeinschaft. Genauso wie ich als Einzelperson gegen Rechtsradikalismus sein kann, aber wenn 150.000 in Berlin dagegen demonstrieren, dann hat das eine Würze. Dann fällt das auf. Wir sind als christliche Gemeinschaft immer wieder eingeladen, aufgefordert, ermutigt zu überlegen, wo sind wir denn eigentlich Salz? Wo können wir in unserem Umfeld Würze hinbringen? Wo fehlt es gerade an Nächstenliebe, an sozialem Engagement, an Miteinander, Füreinander? Und da ist mir noch was eingefallen, warum Salz manchmal nicht salzig sein kann, denn es gibt auch Gewürze, da ist so viel Pfeffer drin, da kann ich noch Salz reinknallen, aber es bringt nichts. Und ich habe gedacht, vielleicht ist es auch wichtig für uns zu überlegen, wo ist denn irgendwie ein ganz anderes Gewürz, ganz extrem, und wir könnten jetzt versuchen, da uns aufzureiben, zu sagen, ja, aber hier fehlt noch unser Salz und es ist gar nicht schmeckbar. Und es ist vielleicht sinnvoller zu gucken, wo ist denn überhaupt gar kein Gewürz? Wo ist denn die Erde völlig ungewürzt? Und lass uns doch da hingehen und da investieren, weil da gibt es einen Unterschied. Da werden wir vielleicht besonders schmeckbar. Da bringen wir die Würze, die die Menschen brauchen. Wie leben wir unser christliches Leben so, dass wir Salz sind? Die Frage dürft ihr gerne für euch persönlich mitnehmen. Die Frage wünsche ich mir, dass wir uns sie als Gemeinschaft immer wieder stellen. Und wie sind wir Licht für die Welt? Eigenschaften von Licht sind ja eigentlich ganz, ganz klar. Licht zeigt den Weg. Wenn ich jetzt eine Taschenlampe hätte, die ich natürlich auch zu Hause vergessen habe, könnte ich euch hier vormachen, Licht, ne, wenn es dunkel wäre, was es ja hier zum Glück auch nicht ist, kann ich mit Licht einen Weg finden. Und Licht macht Dinge deutlich, die sonst im Dunkeln bleiben. Also Licht zeigt mir auch ein Stück Wahrheit. Wenn wir Licht für die Welt sind, dann bedeutet das, dass wir anderen den Weg zeigen können und Wahrheit zeigen können. Und Jesus spricht ganz am Schluss, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Dann sagt er, sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich möchte dieses Lichtwort jetzt aber nicht so sehr auf die Taten beziehen, die habe ich ja schon mit dem Salz abgehakt, sondern zu den Taten gehören die richtigen Worte. Es ist in den letzten Jahren, finde ich, so ein bisschen Mode geworden und auch bei mir selber so der Wunsch, dieses, naja, ich muss ja einfach nur ganz, ganz christlich leben, dann, ne, ich muss ja nur Salz sein, dann sehen die Leute in meinem Umfeld, oh, da ist ja irgendwas besonders, ach ja, ich weiß ja, der ist Christ, dann werde ich jetzt auch mal Christ. Nee, funktioniert nicht. Denn es ist schön, wenn Leute durch unsere Würze irgendwie aufmerksam werden auf unseren Glauben, aber wir müssen auch in der Lage sein, ihnen zu sagen, was wir da glauben und warum wir glauben und wie man mit diesem Gott in Kontakt treten kann und warum Jesus für uns so wichtig ist. Also es ist wichtig, dass wir sprachfähig sind über das, was wir glauben. Und ich glaube, dass wir davor A, Angst haben und B, darauf auch nicht gut vorbereitet sind. Zumindest wenn man so wie ich und viele von euch auch christlich sozialisiert ist, ja, Froki, sage ich mal, ein frommes Kind, dann habe ich das alles irgendwie gelernt und weiß aber ja, was ist, ja, weil das ja, steht in der Bibel und das war ganz gut so. Oder ich war halt immer im Kindergottesdienst und ja. Es ist total wichtig, dass wir für uns überlegen, warum glaube ich eigentlich? Wo erlebe ich Gottes Würze in meinem Leben? Und davon zu erzählen, ist total wichtig. Und ich glaube auch, dass wenn wir einfach von unserem Glauben erzählen können, dass wir die Angst verlieren, dass Menschen uns ansprechen. Es geht nämlich nicht darum, das Evangelium in der ganzen Breite jederzeit und jedem erzählen zu können und in Klammern auch nicht zu müssen, sondern es geht darum, von den eigenen Erfahrungen zu erzählen. Und ich kenne so diese Sorge, naja, wenn ich jetzt vom Glauben erzähle, dann gibt es so eine Diskussion und ich habe eigentlich gar keine Lust, jetzt irgendwie apologetisch hier für den Glauben einzustehen und das ganze Christentum der letzten 2000 Jahre mit den heiligen Kriegen, das ist ja Mission, deswegen ist Mission ja auch schlecht, weil da ist ja so viel Shintu damit getrieben worden. Ich möchte das nicht verteidigen müssen, rechtfertigen müssen, eigentlich möchte ich vielleicht ja, von meinem Glauben erzählen. Und wenn ich das tue, so wie wir das hier ja auch in der Gemeinschaft machen, mit Gott erlebt, finde ich total großartig. Ich erzähle etwas, das ist total subjektiv. Dann können die Leute immer noch sagen so, alles klar, ja. Du brauchtest dringend einen Parkplatz, hast gebetet und dann ist da einer, super, ja. Aber die Leute können nicht sagen, nee, das stimmt nicht. Und es geht nicht in eine Diskussion über richtig und falsch, sondern wenn ich von meinem Glauben erzähle, dann ist es meine subjektive Erfahrung und dann kann es sein, dass Leute sagen, okay, spannend, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Das erlebe ich im Moment so, wenn ich erzähle, wie ich hierher gekommen bin und was für kleine Punkte, kleine Begegnungen, Begebenheiten seitdem irgendwie immer wieder in meinem Leben aufblitzen, wo ich denke, das sind für mich so Küsse vom Himmel, Bestätigung, dass Gott sagt, guck mal Junge, da in Gönsdorf, da kann ich was mit dir anfangen. Ich hoffe, dass nicht nur Gott das sagt, sondern ihr auch. Aber wenn ich das erzähle, dann kommen Leute ins Nachdenken oder sind berührt und sagen, ja, das ist auch ganz schön krass. Egal, ob sie glauben oder nicht. Vielleicht steckt da ja doch mehr hinter. Und diese Sprachfähigkeit braucht es bei uns. Es reicht nicht, wenn wir sagen, Mensch, wir haben da einen neuen Pastor, der predigt, ohne dass er einen Zettel dabei hat. Das musst du dir mal anhören. Nee. Ihr dürft predigen, ohne dass ihr einen Zettel dabei habt. Ihr dürft von eurem Glauben Menschen erzählen, denen ihr begegnet. Die mit euch leben, die durch euch vielleicht irgendwas vom Glauben mitkriegen. Oder die vielleicht auch einfach nur wissen, der Wolfgang hier, ich habe gehört, der ist doch im Saal. Oh, ich möchte dieses Wort eigentlich. Der ist in der Gemeinschaft, der ist doch irgendwie christlich unterwegs. Und ich habe mal eine Glaubensfrage vielleicht. Und Wolfgang, der ist eigentlich immer ganz nett, den kann ich vielleicht mal fragen, wie er das denn so sieht und glaubt. Der Religionssoziologe Rodney Stark, der hat eine spannende These aufgestellt. Der hat gesagt, dass das Christentum in den ersten 3 Jahrhunderten sich nicht verbreitet hat aufgrund hervorragender, durchdachter, frei vorgetragener Predigten, sondern durch Beziehungen. Durch Menschen, die Freundschaften, die Familie gelebt haben, durch Menschen, die in ihrem Alltag vom Glauben erzählt haben, die von Jesus erzählt haben, die andere Leute begeistert haben und eingeladen haben und erzählt haben, wie man denn Glauben leben kann. Finde ich einen total spannenden Gedanken. Und ehrlich gesagt auch sehr nachvollziehbar, Überlegt mal, ich traue mich jetzt nicht zu fragen, guckt euch mal um, mit wem seid ihr hier alles verwandt. Aber, dass wir viele Familien in der Gemeinschaft haben. Und ja, wir sind ja auch auf dem Dorf, da ist die Gefahr sowieso groß, dass man mit den meisten verwandt ist. Aber auch in anderen christlichen Gemeinschaften, wenn man da fragt, wie seid ihr denn hierher gekommen oder wieso seid ihr Christen, dann ist es ganz viel, dass Leute sagen, durch meine Familie, durch Freunde, durch Bekannte. Und ich habe letzte Woche in einem Buch gelesen, dass tatsächlich 80% der Christen in Deutschland angeben, wenn sie gefragt werden, wie bist du zum Glauben gekommen, dass 80% der Christen angeben, dass sie durch Menschen, die eine persönliche Beziehung zu ihnen hatten und an denen in Wort und Tat die Hoffnung des Glaubens deutlich wurde, dass sie durch diese Menschen selber zum Glauben gekommen sind. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht für die Welt. Das ist ein großes Privileg. Wir sind es. Wir müssen uns dazu nicht entscheiden. Wir können uns leider auch nicht dagegen entscheiden, aber wir können überlegen, wie salzig, wie würzend, wie nachhaltig wollen wir sein. Wo wollen wir Beziehungen leben, damit Menschen Gottes Liebe kennenlernen können oder ins Nachfragen kommen? Und was kann ich eigentlich über meinen eigenen Glauben erzählen, wenn Menschen mich fragen? Vielleicht kennt ihr die Geschichte des Pastors, der beim Einkaufen zu viel, und zwar deutlich zu viel Wechselgeld zurückbekommen hat. Und er überlegte, gebe ich das jetzt, sage ich das jetzt oder stecke ich es ein? Ich könnte es ja auch Sonntag in die Kollekte tun. Und dann entscheidet er sich aber doch dafür, dem Kassierer zu sagen, hier Entschuldigung, Sie haben mir zu viel Wechselgeld gegeben. Und dann sagt der Kassierer, ich weiß, Herr Pastor, ich wollte nur mal testen, ob Sie das, was Sie sonntags predigen, auch wirklich leben. Wir sind Salz und wir sind Licht. Also lasst uns Würze sein und lasst Gottes Licht leuchten. Denn der letzte Punkt, die letzte Eigenschaft, oder ich weiß nicht, ob es eine Eigenschaft ist, von Licht ist, wenn ich eine Taschenlampe hätte, Handytaschenlampe, okay, ihr könnt alle nachher eure Handys nehmen, genau, eure Handytaschenlampe, die schaltet sich in der Regel zumindest nicht von selbst ein, sondern sie muss eingeschaltet werden. Das Licht, das wir sind für die Welt, das sind nicht wir aus uns heraus, sondern das ist Gottes Licht, der durch uns scheinen will. Letztendlich geht es beim Missionarischsein darum, Menschen zu ermöglichen, Gott kennenzulernen. Also lasst uns Salz und Licht sein. Immer mehr, immer wieder. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir Gottes Würze und Gottes Licht leben und erleben.